Von Herzen willkommen bei Make Yoga Your Lifestyle, deinem Podcast für mehr Yoga im Alltag. Ich bin Lea Lemang und ich möchte dich inspirieren, Yoga nicht nur als Hobby, sondern als Lebensweg zu wählen. Statt das Glück im Außen zu suchen, können wir es durch Yoga in unserem Inneren finden. Wie das geht, erfährst du in diesem Podcast. Heute ist Valentin Fröhlich zu Gast. Valentin ist Yogalehrer, Heilpraktiker für Psychotherapie und Autor von bereits 2 Büchern. Vor ca. 20 Jahren hat Valentin zum Yoga gefunden und darin nicht nur Erdung, sondern auch Heilung gefunden. Bereits in jungen Jahren litt er unter chronischen Schmerzen, die auch psychisch sehr herausfordernd waren. Auf seiner Suche nach Lösung machte er die Erfahrung, dass es eine ganzheitliche Betrachtung und Therapie braucht. Diesen ganzheitlichen Ansatz vereint Valentin heute auch in seiner Arbeit und teilt somit, wovon er selbst schon so sehr profitiert hat. Außerdem sprechen wir über Unsicherheit und Fremdeln bei den ersten Yoga-Erfahrungen, über Fluch und Segen von Hochsensibilität und über die Gefahr eines überhöhten Egos auf dem spirituellen Weg. Viel Freude beim Hören. Hallo Valentin, schön, dass du da bist und willkommen in meinem Podcast.
Hallo, ich freue mich, hier zu sein.
Ja, ich weiß auch schon, dass wir bestimmt ganz viel zu erzählen haben, weil du hast ja echt schon ganz viel Spannendes erlebt und hast auch so ein sehr buntes und weites Feld, in dem du tätig bist. Deswegen starte ich direkt in das Thema und ich möchte gerne von dir erfahren, wann und wie hast du dann überhaupt zum Yoga gefunden?
Ich wünschte, ich hätte mir aufgeschrieben, wann genau das war. Das war aber circa... Ja, vor 20 Jahren, als ich meinen ersten Kurs in einem Fitnessstudio besucht habe. Und ich wünschte auch, dass ich die Lehrerin noch kennen würde, weil ich war begeistert von ihr. Ja, das war ungefähr vor 20 Jahren, also so mit Anfang 20, in einem Fitnessstudio, als ich mich zum ersten Mal in einen Kurs reingetraut habe.
Okay. Und wie war vorher so dein Weg? Ich glaube, meditiert hattest du ja vorher schon, oder?
Genau. Ich habe vorher viel gelesen und mich mit Religion beschäftigt, mich mit Spiritualität beschäftigt und Gesundheit habe ich mich beschäftigt. Und in vielen Ratgebern waren dann halt so angeleitete, geführte Meditationen, manchmal auch auf CD. Und so habe ich meine ersten Meditationserfahrungen gemacht und ja, habe mich darauf so einfach eingelassen und war mir nie sicher, ob ich das richtig mache und ob das überhaupt was bringt oder nicht. Das konnte ich damals überhaupt gar nicht einschätzen, aber ich habe es einfach gemacht.
Und weißt du noch, wieso der Effekt war jetzt vom Meditieren damals?
Ja, das habe ich dann eine Zeit später, also vielleicht so ein paar Jahre später erfahren. Also so direkt habe ich, glaube ich, keinen Effekt wahrgenommen. Vielleicht ein paar Monate später, das weiß ich auch nicht mehr genau. Aber irgendwann war mir aufgefallen, dass ich in Situationen, in denen ich mich normalerweise aufrege, nicht mehr aufrege. Und das war dann für mich so, oh, okay, vielleicht bringt dieses Meditieren doch ein bisschen was. Und das war so die erste Erkenntnis, die ich hatte. Ja.
Spannend. Und dann kam halt diese körperlichen Übungen im Yoga dazu, durch diese Erfahrung im Fitnessstudio. Und weißt du noch, wie du dich da gefühlt hast, vielleicht in dieser ersten Klasse, aber auch dann auf dem weiteren Weg?
Also in der ersten Klasse, da war ich so unsicher und ich konnte kaum was mitmachen. Und ich habe die Anweisung auch gar nicht verstanden. Und als ich dann gesehen habe, was die anderen um mich herum machen, habe ich mich da einfach hingestellt und ich habe einfach laut gelacht. Das war wahrscheinlich so eine Reaktion aus Unsicherheit und irgendwie, weil es mir unangenehm war, um das irgendwie zu vertuschen oder so. Ich habe einfach laut gelacht, weil ich konnte mir nicht vorstellen, diese Haltung da einzunehmen. Und das war so, ja, für mich war das irgendwie unvorstellbar. Und das war meine erste Stunde, daran kann ich mich erinnern. Und aber die Lehrerin, die fand ich irgendwie ganz toll. Und irgendwann hatte ich mich getraut, sie mal zu fragen, wo sie noch unterrichtet. Ich wollte irgendwie mehr wissen und regelmäßiger praktizieren, aber habe gar nicht so eine richtige konkrete Antwort von ihr bekommen. Aber ich fand die ganz toll. Falls sie dies jetzt hört, dann ganz liebe Grüße.
Wie hieß sie denn?
Das weiß ich nicht mehr. Okay, schade. Aber das war, ich kann das Studio nennen, das war damals Meridian, ich glaube, das war das Meridian hier in Hamburg am Baumwall.
Okay, vielleicht erkennt sie ja dein Foto, deine Stimme. Mhm. Das wäre ja ein tolles Kompliment für sie zu erfahren, dass sie ja da deinen Weg anscheinend sehr geprägt hat. Obwohl diese erste Klasse, ja, du dich eigentlich so fremd und komisch gefühlt hast und das auch alles sehr schwierig war, bist du ja wieder hingegangen. Lag das jetzt vor allem an dieser Lehrerin oder hast du den Eindruck, da hatte ich noch irgendwas anderes auch schon gepackt?
Vielleicht war das auch der Wille, das zu können, also auch diese körperlichen Haltung einnehmen zu können. Und Meditation war ja eh Bestandteil meines Lebens und da haben wir auch meditiert. Und ich habe Shavasana geliebt, die Entspannung am Ende, das Sein am Ende. Und ich glaube, das sind so Punkte, vor allem durch die Meditation und durch Shavasana, womit mich eine Lehrerin catchen kann. Und kann sein, dass das unfassbar berührend war für mich. Und vor allem, sie hatte auch das war so eine kleine Frau mit einem Lockenkopf und sie ruhte so ganz in sich und sie war total bei sich und sehr klar in ihrer Ausstrahlung. Und wahrscheinlich hat mich das auch so angezogen oder fasziniert irgendwie.
Ja, spannend, weil ich würde sagen, jetzt 20 Jahre später kann man genau diese Eigenschaften auch zu dir sagen. Oh, ich kann mir gar nicht vorstellen. Also du wirkst ja jetzt, als du gerade schon meintest, dass du dann nicht mehr so wütend wurdest und so, dachte ich, ach okay, der Valentin kann auch wütend werden, weil ich finde, du wirkst ja auch sehr in dir ruhend. Ich kann mir vorstellen, dass viele sich darin wiederfinden können, was du gerade erzählt hast von deiner ersten Yogastunde, dieses Fremden und alles merkwürdig und irgendwie albern und lachen müssen. Hättest du dann jetzt aus deiner heutigen Sicht vielleicht was du gerne den Anfängern vom Yoga sagen würdest? Jemand, der sich merkwürdig fühlt oder der sich vielleicht noch gar nicht in ein Yoga-Studio getraut hat oder so?
Ja. Darüber könnte ich auch Bücher schreiben, muss ich wirklich sagen, weil du kennst das sicherlich auch, wenn man neue Teilnehmer hat. Und ja, dann, also mit der Zeit habe ich so ein Gefühl entwickelt, und das ist immer noch am sich entwickeln, wie trage ich Teilnehmer durch eine Klasse, die zum ersten Mal da sind? Wie kann ich deren vielleicht Unsicherheit nehmen? Wie kann ich dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie vor allem bei sich bleiben, was ja im Prinzip Yoga ist. Also ich tendiere auch dazu, und das kennen meine Teilnehmer, liebe Grüße an dieser Stelle, bisschen zu lang zu reden vor den Yoga-Klassen. Und ich bemühe mich aber, liebe Grüße auch an meinen Lehrer an dieser Stelle, mich kurz zu fassen, so wirklich mit wenigen Worten auf den Punkt zu kommen. Einige Teilnehmer kommen ja regelmäßig und ich möchte auch nicht, dass sie fast jede Woche das Gleiche von mir hören, aber ich versuche so ein bisschen darauf einzugehen, was Yoga ist und was Yoga nicht ist und dass es im Endeffekt darauf ankommt, dass du bei dir bleibst mit deiner Aufmerksamkeit. Und solltest du irgendwas nicht verstehen, solltest du irgendwas nicht können, auch wenn du dann in dem Moment einfach deine Augen schließt, ist das Yoga. Wenn du mit dir, mit deiner Aufmerksamkeit auf deiner Matte bleibst. Also ich versuche denen zu vermitteln, guck bitte nicht nach links und rechts. Jeder fängt irgendwann mal an. Wir haben alle irgendwann mal angefangen und bitte vergleich dich nicht mit anderen und fühl dich nicht unter Druck gesetzt, wenn andere etwas können und du etwas nicht kannst. Weil jeder Körper ist anders und wir haben alle unsere Wehwehchen und von daher macht das keinen Sinn. So, also das versuche ich irgendwie so zu verpacken, dass das auch möglichst akzeptiert und angenommen wird, auch wenn das schwer ist, das weiß ich. Aber ich kann zum Beispiel mal, letzte Woche hatte ich ein tolles Erlebnis, da war ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger, die beiden waren befreundet und sind in eine Yoga-Klasse gekommen und das waren richtige, muss ich schon sagen, die sind auf dem Weg, Bodybuilder zu werden. Also die waren richtig kräftig und aufgepumpt.
Ja.
Und ich fand das so schön, deren Mama, also die Mama von dem einen ist auch in der Klasse gewesen und hat die beiden wohl eingeladen. Und ich fand das so schön, dass die da waren. Vor allem Männer sind ja manchmal noch Mangelware und dann noch so junge Männer. Und ja, ich habe ein bisschen was, dadurch, dass ich immer mit einer Meditation beginne, habe ich so ein bisschen was zu Meditation erzählt und eben auch versucht, das so zu verpacken, dass die sich nicht unwohl fühlen, wenn sie die Augen schließen. Weil ich weiß, wenn man noch nie meditiert hat und das erste Mal innerhalb einer Gruppe die Augen zumacht, dann kann sich das auch seltsam anfühlen. Also ich versuche eben, je nachdem, wer gerade da ist, auf die so einzugehen, dass sie sich möglichst wohlfühlen. Und ich muss sagen, die haben unfassbar gut mitgemacht. Das habe ich gar nicht erwartet. Von so jungen Menschen, die zum ersten Mal meditiert haben. Das
wie
fand
toll.
Ich ganz toll.
Ja, richtig toll, weil es kann ja wirklich manchmal wie so eine fremde Welt erstmal sein für neue Menschen, die dann so zum ersten Mal ins Yoga-Studio kommen, dann noch in dem Alter.
Ja.
Das klingt richtig gut, aber eben auch, als könntest du dich gut im Menschen reinfühlen und dann die passenden Worte finden, dass sie vielleicht nicht so stark fremdeln.
Ich versuch's, ja.
Ja, wie war denn dein Weg dann von den Anfängen, die ersten Klassen im Fitnessstudio? Hast du dich dann ja auch irgendwann entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen, der dann noch etliche gefolgt sind? Weißt du noch, wie es zu dieser Entscheidung kam, zur Yogalehrerausbildung?
Liebe Grüße an dieser Stelle an Anna und Jürgen aus München. Das sind so die Yogalehrer, die mich wirklich so richtig inspiriert haben. Damals habe ich in München gelebt und bin durch einen Flyer im Biomarkt auf die beiden gestoßen, habe da einfach angerufen und mich da angemeldet. Und dann war ich wirklich das erste Mal regelmäßig in einem Yoga-Studio. Ich habe einfach mit der Zeit gemerkt, was Yoga alles macht, was Yoga mit mir macht, mit meinem Körper macht, mit meiner Psyche macht, mit meinen Emotionen, mit meinem Geist. Also das war wirklich ein Erkenntnis- und Entwicklungsprozess. Und ich habe ja damals schon als Masseur gearbeitet und war sehr spirituell unterwegs und habe festgestellt, wie sehr mich Yoga und vor allem die Asanas auf einer anderen Ebene berühren, aber auch nochmal in meiner Entwicklung begleiten. Also es war nicht mehr nur Meditation, sondern der körperliche Aspekt kam dazu und beides ging dann Hand in Hand und das hat mich dann nochmal ganz anders geführt und gelenkt auf meinem Weg.
Und, ja, ich darf ich ganz kurz einhaken, weil mir was einfällt, was ich auch von dir weiß, dass du ja auch so ein feinfühliger Mensch bist. Und ich glaube, dass es dir auch so ging, wenn ich es richtig verstanden habe, dass es dieses nur Meditieren dich fast so ein bisschen zu sehr in diese andere Welt abgeholt hat und so ein bisschen halt vielleicht die Erdung gefehlt hat, oder? Also würdest du sagen, die körperliche Praxis gibt dir die Erdung, die dir dann zu einer bestimmten Zeit gefehlt hat?
Ja, ich bin, heute kann ich sagen, ich bin damals in die Meditation geflüchtet. Für mich war Meditation ein Flucht- und Abwehrmechanismus, so würde ich das heute bezeichnen. Und ich finde auch, dass es darauf ankommt, wie man meditiert. Ganz oft, vor allem wenn Menschen zum ersten Mal meditieren, dann leite ich wirklich ganz simple Meditationen an, weil ich finde, Meditation kann auch ganz leicht sein. Das muss nicht kompliziert sein. Aber damals war das für mich ein Mittel zum Fliehen von mir selbst und von meinen Problemen. Und gleichzeitig habe ich festgestellt, wie sehr ich mich spirituell entwickle und wie sehr sich meine Feinsinnigkeit ausprägt. Und ich wurde immer feinsinniger und feinsinniger und habe immer mehr Dinge angefangen wahrzunehmen. Und so, dass ich wirklich irgendwann ein Problem damit hatte. Weil ich habe zu viel wahrgenommen, zu viel gesehen, so dass ich gar nicht mehr oder kaum noch in der Lage war, wirklich, also ich war kaum in der Lage, im Alltag zu funktionieren. Also auch so in die die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und so, weil das, ich habe Schweißausbrüche und Panikattacken bekommen, weil ich einfach in diesem engen Raum ganz viel wahrgenommen habe auf allen Ebenen, gesehen, gefühlt, gespürt, und ich konnte das nicht kontrollieren. Also ich wusste nicht, wie ich das abstellen kann.
Ja.
Und ja, dann, nachdem ich aber mit Yoga angefangen habe, habe ich gemerkt, dass das weniger wird. Also, dass ich zwar immer noch wahrnehme, aber dass ich damit besser umgehen kann, weil ich mich nicht mehr so darin verliere, sondern ich kann das kontrollieren. Ich habe gelernt, das zu kontrollieren, und ich habe angefangen, mit meinem Körper, mit mir selbst verbundener zu sein. Also es hat mich tatsächlich geerdet. Es hat, also Yoga oder die Asana-Praxis hat mich selbst intensiver wahrnehmen lassen. Und dadurch nahm dieses Leiden unter der Feinsinnigkeit immer mehr ab. Ja.
Ja, danke, dass du davon erzählst, weil ich selbst habe mir auch immer mal wieder die Frage gestellt auf meinem Weg, oh Gott, muss ich vielleicht aufhören mit dem ganzen Praktizieren, weil ich werde ja immer feinsinniger, und ich kriege auch häufiger mal die Frage von Teilnehmerinnen, die dann so anfangen, ein bisschen stärker diesen Weg zu gehen sozusagen, dass man immer wieder so eine Phase hat, wo man so denkt, das wird mir jetzt ein bisschen viel, was ich alles wahrnehme. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, und so versuche ich das dann auch weiterzugeben. Einmal halt natürlich ist dann, kann man die Praxis ein bisschen anpassen, aber auch eben, dass diese Yoga-Praxis einem auch immer diese Erdung und Stärkung gibt, um dann vielleicht damit umzugehen, wenn die Wahrnehmung so feiner wird, ne? Und hast du auch aus meinem persönlichen Interesse eine Frage, aber vielleicht interessiert es ja auch die Zuhörer und Zuhörerinnen. Kannst du für dich, hast du diese Feinsinnigkeit mehr als was Positives wahrgenommen, wenn sie so in Balance war? Oder siehst du es auch manchmal als Makel? Weil ich finde, in dieser spirituellen Welt, manche Menschen tragen das auch so vor sich her. So, ach, ich bin ja so hochsensibel, ich nehme so viel wahr. Und andere leiden richtig drunter und haben eher das Gefühl, oh Gott, ich nehme viel zu viel wahr. Wie nimmst du das für dich selbst wahr?
Also damals habe ich beides gemacht. Ich dachte, oh, ich bin total was Besonderes, weil ich ja so sensibel bin und habe gleichzeitig die Aufmerksamkeit genossen, wenn Menschen gesehen haben, wie sehr ich leide. Also ich kann das heute reflektiert behaupten. Also ich habe mich für etwas sehr, sehr Besonderes gehalten und gleichzeitig habe ich ganz stark gelitten und wurde ja aber gleichzeitig auch von anderen bewundert, weil ich so hochsensibel bin und Dinge sehe, habe ich das genossen. Ne? Das war so wirklich für mein Ego, waren das Streicheleinheiten. Und ja, das ist wirklich ein Entwicklungsprozess. Und heute bin ich da in diesem Punkt wirklich reflektiert, und es ist für mich kein Thema mehr, weil ich das gar nicht für etwas Besonderes halte, und es spielt einfach keine Rolle in meinem Alltag. Ne? Ich bin immer noch feinfühlig und ich meide zum Beispiel möglichst, mich am Hauptbahnhof aufzuhalten oder an Ecken, wo es wirklich voll ist. Ich war schon seit Jahrzehnten nicht in der Innenstadt einkaufen oder so.
Okay, also,
ne, solche Sachen umgehe ich lieber, und ich gehe auch nicht so gerne am Samstag in ein Einkaufszentrum oder so, sondern auch das versuche ich eher zu umgehen. Aber ich leide nicht mehr so stark wie damals. Also ich bin mehr bei mir, und ich sehe mich nicht mehr so als Opfer oder so, und ich verurteile andere Menschen nicht, die ja, die nicht so bewusst sind oder so, oder wie ich das jetzt ausdrücken soll. Also für mich sind wir alle Menschen gleich und ich gehe anders mit meinen Wahrnehmungen um. Also damals habe ich vielleicht eher verurteilt und heute gehe ich ganz anders um. Also meine Wahrnehmung hat sich verändert und deswegen spielt das nicht mehr so eine große Rolle. Aber ich weiß, dass ganz viele darunter leiden, aber ich weiß, dass das für viele auch schwer ist zu akzeptieren, dass man diese Aufmerksamkeit auch genießt. Mhm. Also dass man wirklich auch unbewusst zur Schau stellt, wie besonders man denn ist, wenn man sich immer wieder so darstellt, wie sensibel man denn ist.
Das kann halt dann auch passieren, dass man sich auf diesem spirituellen Weg, wir wollen ja eigentlich eher lernen, mit unserem Ego umzugehen und das nicht so zu erhöhen, aber es passiert halt immer mal wieder auch, ne, dass man dann auch auf diesem spirituellen Weg vielleicht durch halt das, was man erlebt, eher sein Ego erhöht. Und da hattest du dich anscheinend auch mal ein klein bisschen verlaufen, aber anscheinend sehr gut zurückgefunden.
Total. Darf ich an dieser Stelle einen Buchtipp geben?
Ja, klar.
Es gibt mehrere, aber ein tolles Buch, ich hoffe, das ist noch verfügbar, das heißt Mein spirituelles Ego und ich. Und da werden unterschiedliche Persönlichkeiten vorgestellt, wie und woran man erkennt, dass das Ego gerade am Wirken ist. Und ein anderes Buch, das fand ich auch so toll, das hat mich sehr inspiriert damals, das heißt Schatten auf dem Pfad. Also das geht darum, welche Gefahren bestehen, wenn du dich spirituell beginnst zu entwickeln, zu öffnen. Und diese beiden Bücher, muss ich echt sagen, aber die habe ich gekauft, nachdem mir bewusst wurde, wie ausgeprägt mein spirituelles Ego ist. Dann dachte ich, das geht so nicht. Du musst runterkommen von deinem hohen Ross. Und dann bin ich auf diese Bücher gestoßen und die haben mir auch nochmal geholfen, das zu erkennen.
Schön. Aber gleichzeitig ist es ja wahrscheinlich schon auch, deine Arbeit profitiert wahrscheinlich schon sehr auch von dieser Feinfühligkeit, oder? Also, dass du sie durchaus auch für dich nutzt, würde ich jetzt so einschätzen.
Ja, ich kann diese Fähigkeit jetzt kontrolliert einsetzen. Wann ist es nötig und wann nicht? Jetzt, wo ich mit dir spreche, ein angenehmes Gespräch habe, ist es jetzt nicht notwendig. Ich bin ganz bei mir.
Ja, wenn ich aber deine Klientin jetzt wäre, dann würde es wahrscheinlich anders sein.
Es kommt ein bisschen drauf an, ne? Was möchtest du und wie offen bist du?
Ja.
Also ich sag immer, ich bin wie so ein Werkzeug und du bestimmst, wie tief das Gespräch oder die Behandlung geht. Das bin nicht ich. Dann, um das zu verdeutlichen, wenn jetzt ein Mensch, der ganz starke Verspannungen hat, zu mir kommt und eine Massage möchte, aber mich gar nicht an sich ranlässt, dann kann ich auch nichts machen. Die Person, die da dann vor mir liegt, die entscheidet, wie sehr ich an sie ran darf.
Ja.
Ne, das bin dann nicht ich, sondern das ist die Person. Und so ähnlich ist es auch zum Beispiel in Gesprächen oder so. Auf welcher Ebene finden diese Gespräche statt? Ist es jetzt wirklich ein rein psychotherapeutisches Gespräch? Oder dürfen wir auch ganzheitliche oder spirituelle Aspekte mit einfließen lassen. Ja, und das kommt immer darauf an, wie offen ist mein Gegenüber dafür.
Ja.
Ich denke, mit dir kann man da schon sehr tief gehen.
Wir können tief tauchen, auf jeden Fall.
Ne?
Ja, aber ich finde, das ist ein total schöner Hinweis auch für Menschen, die vielleicht liebäugeln, auch mal zur Therapie zu gehen oder zur Massage oder vielleicht eine Personal-Yoga-Stunde. Und manche haben so ein bisschen Sorge, glaube ich, oder so eine Hemmschwelle. Wer weiß, was da passiert? Vielleicht kriege ich da irgendwas mit in mir, was ich eigentlich noch gar nicht bereit bin. Aber ich finde auch immer wichtig, genau was du gerade gesagt hast, dass da passiert ja nichts, wofür man nicht bereit ist, ne? Sondern man selbst kann das ja total mitbestimmen und erst recht natürlich, wenn man einen empathischen, feinfühliges Gegenüber hat. Jetzt sind wir ja gerade schon ein bisschen gelandet bei deinem ganzen Beruflichen, was du so viel machst, also nicht nur Yoga-Lehrer, sondern auch Therapeut und Masseur. Wir sind ja im Yoga-Podcast, deswegen interessiert mich natürlich nochmal ganz besonders deine Yoga-Lehrer-Laufbahn auch. Du hattest dann bei Anna und Jürgen eine Ausbildung gemacht, aber damit hat es auch nicht aufgehört, ne? Magst du mal ein bisschen Einblicke geben,
Ja,
wie dein
also eine
Yoga wäre?
Ausbildung habe ich bei den beiden nicht gemacht.
Ah, okay.
Ich habe einfach deren Klassen regelmäßig besucht. Das war so meine erste intensive Erfahrung in einem Yoga-Studio mit wirklich Yoga-Lehrern, zu denen ich regelmäßig gegangen bin. Aber die haben mich total inspiriert. Das sind wirklich, also Herzensmenschen und die sind so in ihrem Element und die faszinieren mich auch heute immer noch. Und die leben in München, also falls ihr eher aus Süddeutschland kommt, dann googelt Anna und Jürgen München und dann werdet
Genau.
ihr sie finden. Und ja, irgendwann, also ich kam an einem Punkt, wo ich mich einerseits weiterentwickeln wollte und andererseits auch überlegt habe, was kann ich denn gut? Worin bin ich gut? Und ich habe durch das Yoga mich noch mal anders kennengelernt und dadurch, dass ich so viele Erkrankungen schon als Kind hatte und als junger Mann, war Yoga für mich oder ist Yoga für mich eine ganzheitliche Therapieform. Und ich habe eben wirklich durch diese Feinfühligkeit und auch diese ganz starke Selbstwahrnehmung habe ich gemerkt, was Yoga wirklich in mir macht, mit mir macht und auch auf der körperlichen Ebene macht. Und ich habe bei mir die Fähigkeit entdeckt, durch diese feine Wahrnehmung andere Menschen so anzuleiten, dass sie selbst feststellen, was ihnen einerseits gut tut, aber auch was diese Asanas mit ihnen machen. Und das habe ich einfach für mich so erkannt irgendwie, während ich Yoga praktiziert habe. Und dann lag das für mich nahe. Ich will Yogalehrer werden. So, ich glaube, ich kann das ganz gut. Ich glaube, ich kann das, was ich wahrnehme, gut nach außen vermitteln.
Ja.
Ja, das war so die Motivation dahinter.
Und du hast dich dann ja auch schon spezialisiert oder dein Herz schlägt schon auch sehr für Menschen oder Patienten, die chronische Erkrankungen oder auch psychische Probleme haben, richtig?
Ja, weil ich einfach diese Effekte an mir selbst festgestellt habe, wie sehr mich das heilt, in Anführungsstrichen. Ich gehe offen mit diesem Wort um, auch wenn ganz viele sagen, oh mein Gott, was darfst du nicht sagen? Ich sage das gerne. Yoga heilt mich. Ja, und auch nochmal eine Geschichte für sich, so worüber man philosophieren könnte. Aber wie war die Frage? Ich habe so ein bisschen den Faden verloren.
Also wir waren bei deinem Yoga-Lehrerweg und jetzt gerade bei den
Ah,
Erkrankungen und
genau, ich
halt
erinnere
auch
mich.
Schmerzen.
Genau, ja. Also ich habe mich deshalb darauf fokussiert, weil ich festgestellt habe, wie sehr mich das eben heilt und mein Weg führte immer mehr zu Yoga-Therapie. Und ja, Yoga als Therapiewerkzeug oder Tool, wie man so schön sagt. Und ich hatte schon lange den Wunsch, auch mit Menschen Yoga zu praktizieren, die eben nicht diesen Normen entsprechen, gesund, schlank, jung und gelenkig zu sein, sondern was ist denn mit alt, mehrgewichtig und ungelenkig? Ne?
Oder
Also
halt auch
ich,
erkrankt, bewegungseingeschränkt, ne?
genau. Und für mich war das wichtig zu vermitteln, dass jeder Mensch, ganz egal wo er steht, direkt mit Yoga beginnen kann. Zu jeder Zeit, egal wer. Und ich bin so überzeugt davon, dass so dieser Wunsch in mir entstand, das wirklich so in die weite Welt hinauszutragen, diese Message.
Ja, das
Ja.
ist auch eine ganz wichtige Message, weil ja tatsächlich so im Mainstream-Yoga viele Menschen sich zumindest ausgeschlossen fühlen oder vielleicht ja auch tatsächlich ausgeschlossen werden, wo wir Yoga-Lehrende uns auch wirklich an die eigene Nase fassen können und immer mal wieder schauen können, wie wir dann noch mehr Leute einschließen können. Jetzt hast du erwähnt, so am Rande, dass du auch selbst unter Schmerzen gelitten hast. Magst du da teilen, warum und wie es dir heute geht?
Ja. Wie viel Zeit haben wir noch? Nein, Spaß.
Aha, ein bisschen Zeit, keine Sorge.
ja, da bin ich, stehe ich wieder vor der Herausforderung, eine Geschichte kurz zu fassen. Ja, also ich habe mit 15 war ich das erste Mal bei einem Arzt aufgrund von chronischen Schmerzen. Das heißt, ich habe schon davor darunter gelitten. Mhm. Ich erinnere mich, wie meine Mama mich regelmäßig massiert hat als Kind, weil ich Schmerzen hatte.
Oh je.
Mama, mein Rücken tut weh, Mama, meine Schultern tut weh und tun weh. Und sie hat mich massiert. Und irgendwann, die Schmerzen waren so stark, dass ich dann zum Arzt gegangen bin. Und er hat mir dann verordnet, ins Fitnessstudio zu gehen. Einfach so, du musst Muskeln aufbauen, geh ins Fitnessstudio. Tja, dann habe ich mich im Fitnessstudio angemeldet und ja, da war eine Trainerin, sie hat mich dann so in die Geräte eingewiesen und dann habe ich einfach angefangen zu trainieren. Ja, was das Ganze tendenziell eher verschlimmert hat, sage ich mal so. Ich habe früher auch Leistungssport getrieben, also ich glaube, ich habe auf der körperlichen Ebene ganz viel gemacht, was die Tendenz zu chronischen Schmerzen verschlimmert hat.
Oh je.
Es sind ganz viele Dysbalancen entstanden, Fehlhaltungen in Anführungsstrichen. Und aber Ursprung der Schmerzen, das ist ja total interessant, wenn man Hochsensibilität und chronische Schmerzen nimmt. Und deswegen spielt das Thema Hochsensibilität, habe ich in meinem ersten Buch Heilsame Bewegung auch erwähnt.
Ah ja, wie spannend. Da empfiehlst du erst mal andere Bücher und erwähnst jetzt mal, dass du ja auch ein Buch hast.
Genau, genau. Auch, also dieses Buch ist ja entstanden, darauf können wir ja gleich zu sprechen kommen, aus Eigenerfahrung und durch die Erkenntnisse, die ich gemacht habe, durch die Erkenntnisse, was hilft bei chronischen Schmerzen. Und eben ganz oft nicht, dass diese herkömmlichen Ansätze, die man so von Ärzten empfohlen bekommt, sondern gerade dadurch, dass mir nicht geholfen werden konnte, musste ich anfangen, selbst zu recherchieren, weil ich an einem Punkt war, wo ich einfach nicht mehr konnte. Und liebe Grüße an alle, die unter Fibromyalgie, an chronischem Fatigue-Syndrom, generell an chronischen Schmerzen leiden. Ich kann das nachvollziehen. Und ich bin da durchgegangen über viele Jahre und war verzweifelt. Wirklich, man ist teilweise so verzweifelt, weil einem einfach nicht geholfen werden kann. Und dadurch habe ich angefangen, selbst zu recherchieren, selbst zu forschen, selbst auszutesten. Und so haben sich Dinge verändert und entwickelt. Und diese Erkenntnisse habe ich dann eben zusammengefasst und möchte eben anderen Menschen helfen, sich nicht selbst aufzugeben und die Verantwortung für das Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang habe ich eben auch das Thema Hochsensibilität erwähnt im Buch, weil für mich gibt es da Parallelen, wenn Menschen unter chronischen Schmerzen leiden. Ganz oft liegt eine Hochsensibilität vor, weil es ist ja im Reizverarbeitungsmechanismus im Körper ist etwas verändert. Also im Nervensystem ist etwas anders bei Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden. Diese Besonderheit taucht oft auf, wenn Menschen hochsensibel sind. Menschen, die hochsensibel sind, haben oft besondere Erlebnisse in der Kindheit gehabt, die einen geprägt haben, die wiederum zu einer Veränderung im Nervensystem geführt haben, die wiederum zu einer Veränderung in der Schmerzreizverarbeitung führt. Also es ist quasi, wie du merkst, es bedingt sich und da sind oft Zusammenhänge und ja, das ist der Grund, warum ich einerseits dieses Buch geschrieben habe, andererseits, wo ich ein Zusammenhang sehe zwischen Hochsensibilität und zwischen Menschen mit chronischen Schmerzen und zwischen traumatischen Erlebnissen, sage ich mal.
Das finde ich total interessant, weil ich habe ja lange unter Migräne gelitten und da gibt es ja auch einen Zusammenhang zu Hochsensibilität. Und ich habe mich immer gefragt, und das frage ich jetzt dich, weil du es gerade, du hast eine Stufe später angefangen, würdest du aber sagen, dass die Veranlagung der Hochsensibilität vielleicht schon angeboren ist oder denkst du, dass das auch erst erlernt ist?
Also klar, im Endeffekt, bei fast allem gibt es eine Veranlagung, ne? Weil ich identifiziere mich oder wenn ich darüber nachdenke, so nach wem komme ich denn eher, dann sehe ich sehr viele Parallelen zu meiner Mama. Also sie ist so ein Engel, also sie hat ein Riesenherz und ist eben auch sehr, sehr feinfühlig. Und ich merke diese Verbindung zwischen ihr und mir. Da sind Dinge passiert in der Vergangenheit, die kann man einfach nicht erklären. Die kann man nicht beweisen oder so. Das findet auf der Gefühlsebene statt. Ich glaube, Veranlagungen nehmen wir mit, müssen wir ja irgendwie auch mitnehmen, weil ein Baby oder ein Embryo ist das perfekte Abbild von Mama und Papa. Die gesamte Zeit der Schwangerschaft ist das Baby ja direkt mit dem Nerven- und Hormonsystem der Mama verbunden. Also wir werden ja geprägt, wir sind ja eins mit der Mama. Und es ist ja ganz selbstverständlich, dass wir dann eben diese Aspekte mitnehmen. Aber gleichzeitig sind wir auch gleichermaßen vom Papa geprägt. Und wir kommen als Abbild auf diese Erde. Also es ist normal, dass wir gewisse Tendenzen mitnehmen. Und auch auf dieses Thema, Entschuldigung, aber in meinem zweiten Buch gehe ich darauf ein. Aber es ist nun mal so, weil
Ja, erzähl, passt gut.
es spielt einfach eine große Rolle in meiner Arbeit, die ich mache. Ja, also zu erkennen, welche Tendenzen habe ich denn mitgenommen auf die Welt? Und meine Aussage in dem Buch ist, ganz egal, was du mitgebracht hast, du hast immer die Möglichkeit, dich zu entwickeln. Also es gibt ja Menschen, die sagen, ja, so bin ich nun mal und so ist es einfach und ja, damit musste ich halt leben oder so. So war ich schon immer, so war ich schon als Kind und so, ja. Und ganz oft sage ich dann so scherzhaft, dann ist es ja höchste Zeit, dich zu verändern. Ne? Und das ist eben auch möglich. Ne? Also diese Strukturen, die wir mitbringen, es heißt nicht, wir müssen jetzt ein Leben lang so sein, sondern wir haben die Möglichkeit, uns innerhalb unseres Bereiches zu entwickeln und zu verändern. Also wir nehmen, um deine Frage zu beantworten, ja, definitiv nehmen wir Tendenzen mit. Definitiv.
Aber ich
Ja.
kenne es auch aus Beobachtung von Yoga-Teilnehmerinnen oder auch im Bekanntenkreis, dass halt eben diese Veranlagung vielleicht da ist. Und wenn dann eben noch, wie du es auch gesagt hast, traumatische Erlebnisse oder ähnliches dazukommen, dass es das halt sehr verändern kann. Und deswegen heißt es ja auch, dass man sehr gut dann auch therapeutisch eben daran arbeiten kann, wiederum, ne? Jetzt, bevor wir noch auf deine Bücher kommen, noch mal, also offenbar hast du ja da einen ganz guten Weg gefunden, mit deinen Beschwerden umzugehen, oder wie ist es heute? Also du hast ja schon chronisch immer noch mit Schmerzen wahrscheinlich zu tun,
Ja,
aber
also
du kannst besser damit umgehen.
ja, heute geht es mir viel, viel besser. Wenn ich an früher denke, ich hatte wirklich tief depressive, langanhaltende depressive Phasen, weil man einfach gar nicht mehr weiß, wohin mit sich, weil man mit dem Alltag nicht klarkommt und so und nicht verstanden wird und so weiter. Die chronischen Schmerzen haben in ihrer Intensität abgenommen und in ihrer Häufigkeit abgenommen. Mir geht es mit der Zeit immer besser, was meine Schmerzen angeht. Und ich habe kaum noch Tage, wo ich so am Nachmittag, ich habe das früher immer ins Koma fallen genannt. Also dein Körper zwingt dich wirklich in dem Moment einfach zu schlafen. Und dann habe ich am Nachmittag oft, ja, 1 bis 3 Stunden geschlafen. So, also so richtig tief und fest, weil der Körper, das Nervensystem ist so angespannt und es schmerzt so doll, dass du dich gar nicht dagegen wehren kannst. Du musst einfach in dem Moment dich hinlegen und ich bin dann sofort eingeschlafen. Und das kommt also wirklich so gut wie gar nicht mehr vor. Mal so ein Nickerchen am Nachmittag, also mache ich immer noch, ne, und genieße das, aber das ist dann nicht aufgrund von erhöhter Anspannung und Schmerzen, sondern das ist eher so, oh ja, ich bin so angenehm müde und jetzt möchte ich mich mal schlafen legen.
Ne? Das mache ich auch ab und zu.
Ja, ist auch super.
Ja, und die Diagnose, die du dann irgendwann bekommen hattest, war Fibromyalgie, richtig?
Genau.
Das kennt bestimmt gar nicht jeder. Magst du da noch kurz sagen, was das genau ist?
Ja, also Fibromyalgie ist eine chronische Schmerzerkrankung, die durch viele andere Erkrankungen begleitet wird. Also unter anderem Depression zum Beispiel oder dieses chronische Fatigue-Syndrom. Also das ist ein chronisches Erschöpfungssyndrom. Man hat quasi Schmerzen am ganzen Körper. Man ist ganz sensibel. Man leidet unter Reizen viel schneller und intensiver. Und früher gab es so bestimmte Anhaltspunkte am Körper, wenn diese unter Druckschmerz leiden, also wenn man diese Punkte als Arzt testet, den Finger drauflegt und stimuliert, wenn das schmerzt, dann war das so ein Anzeichen für eine Fibromyalgie. Heute ist es ein bisschen entwickelter und die Forschung schreitet ja zu dem Thema auch immer mehr voran. Also es gibt immer mehr Anhaltspunkte. Manchmal sind einige Rheumafaktoren erhöht bei dieser Erkrankung. Und meiner Ansicht nach, aber in dem Bereich habe ich noch nicht so geforscht, aber es könnte sein, dass auch hirnorganisch bei Menschen mit Fibromyalgie, ich drücke das jetzt vorsichtig aus, das ist keine Behauptung, das ist von mir eine persönliche Vermutung, es könnte sein, dass bei Menschen, die unter Fibromyalgie leiden, hirnorganische Veränderungen vorliegen. Das ist jetzt von dem kleinen Valentin eine ganz, ganz kleine Vermutung. Also bitte nicht zu ernst nehmen, sollte jemand zuhören, der unter Fibromyalgie leidet. Man könnte ja mal einfach einen Hirnscan machen und einfach mal schauen. Das ist einfach so eine persönliche Vermutung, weil ich mich ja mit diesem Thema auch wirklich sehr, sehr lange beschäftige. Für mich persönlich war logisch, dass auf der Ebene des Nervensystems Besonderheiten vorliegen bei Menschen, die unter Fibromyalgie leiden. Und daraus eben Schmerzen entstehen. Und diese Menschen sind oft eben, wenn man zum Beispiel zur Blutentnahme geht oder zu einer anderen Behandlung, man nimmt Schmerzen viel, viel intensiver wahr, weil eben da eine Störung in der Schmerzreizverarbeitung vorliegt. Und wenn im Nervensystem eine Besonderheit ist, in diesem Fall eben Schmerzreize, die eben durchlässiger sind im Nervensystem, also nicht mehr so gut vom Körper, vom Nervensystem reguliert werden können und wo der Körper eben nicht schmerzhemmende Stoffe in der Ausprägung ausschüttet. Also bei einem normalen Menschen, da gibt es quasi so ein, auf der Ebene des Nervensystems, so eine Abpufferung, was Schmerzreize angeht. Und bei Menschen mit Fibromyalgie liegt da eine Störung vor. Und das Interessante ist eben, jetzt kommen wir wieder auf das Thema Hochsensibilität, ganz oft sind nicht nur die Schmerzreize durchlässiger, sondern jegliche Form von Reizen, was dann eben zu Hochsensibilität führt. Ich hoffe, dass es einigermaßen nachvollziehbar erklärt wurde.
Ja, ich fand es sehr nachvollziehbar und auch wahnsinnig interessant. Und das ist ja schon eine Erkrankung, die den Lebensstil massiv beeinflussen kann, wie sich das anhört und wo wahrscheinlich viele auch einfach gar nicht so richtig normal einem Beruf nachgehen kann, würde ich so einschätzen. Ja. Deswegen ist das ja schon auch was sehr Besonderes, dass du da so einen guten Umgang mit gefunden hast. Und das zeigt mal wieder einmal mehr, dass man eben die Dinge auch durchaus selbst in der Hand hat, wie du es gesagt hast. Und genau das ist ja unter anderem auch Thema in den schon erwähnten Büchern. Aber magst du nochmal für alle Interessierten jetzt nochmal genauer sagen, was können sie Wertvolles aus deinen Büchern mitnehmen? Buch 1 und Buch 2 kommt ganz, ganz bald, richtig?
Genau, ja. Buch 1 ist bereits veröffentlicht, das heißt Heilsame Bewegung bei Fibromyalgie, Rheuma und chronischen Schmerzen. Ja, da muss ich sagen, ich lache gerade so, weil auch da musste ich mich kurz fassen. Ich hatte leider nur 200 Seiten vom Verlag. Ja. Mhm. Und ich dachte, oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Alles Wichtige nur in 200 Seiten irgendwie niederzuschreiben. Es war eine große Herausforderung für mich. Ich musste ganz, ganz viel weglassen und kürzen. Aber das ist so, irgendwie ist so eine Essenz draus entstanden, was ja auch toll ist. Ja, das ist so ein Start vielleicht für einige in ein neues, bewussteres Leben. Da mein Ansatz ist immer, aus einer ganzheitlichen Perspektive auf Erkrankungen zu schauen, egal ob das körperliche oder mentale Erkrankungen sind. Und in diesem Buch habe ich eben auf das Phänomen chronische Schmerzen geschaut. Warum ist das so? Mir war es wichtig, das Warum zu vermitteln. Also wieso leide ich unter chronischen Schmerzen? Und was kann ich tun, damit ich nicht mehr so sehr unter chronischen Schmerzen leide? Welche Lebensbereiche spielen noch eine Rolle, die diese Schmerzen beeinflussen? Mir war es wichtig, Menschen zum Reflektieren anzuregen, um zu erkennen, wie ihre eigenen Schmerzen entstanden sind und was sie tun können, um im Endeffekt ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. Und daraus ist dieser ganzheitliche Ratgeber entstanden.
Toll. Das klingt schon mal sehr, sehr vielversprechend. Und dann kam Buch Nummer 2. Wie ist es zu diesem gekommen?
Buch Nummer 2 handelt von dem Thema Angst in erster Linie. Das heißt, Tschüss Angst, Hallo Leben, Leitfaden zu deinem wahren Potenzial. In dem Sinne, dass unsere Ängste oft uns davon abhalten, uns wirklich komplett auszuleben, in Anführungsstrichen, also unser Potenzial zu entfalten. Zu der Idee, ich wollte ja eigentlich, das zweite Buch sollte ein klassisches Yoga-Buch für Anfänger sein, weil mir auch dieses Thema sehr am Herzen liegt, weil ich sehr, sehr gerne Menschen begleite, die mit Yoga beginnen. Und das war genau zu Zeiten der Pandemie, als ich angefangen hatte, dieses Yoga-Buch zu schreiben. Aber ich bin ja psychotherapeutisch auch tätig. Und zu der Zeit habe ich festgestellt, boah, die Menschen leiden so sehr unter ihren Ängsten. Und man konnte ja wirklich gut beobachten, wie Menschen mit diesen Ängsten umgehen. Und kaum einer, muss ich wirklich sagen, war imstande, auf eine ruhige und förderliche Art und Weise mit dieser Situation umzugehen. Also Panik wurde ja wirklich sehr weit verbreitet. Im direkten Umfeld hat man das ja wirklich sehr klar gesehen. Im Alltag hat man das festgestellt. Menschen wurden aggressiver, ängstlicher und alles. Also es hatte wirklich einen großen negativen Effekt überall auf der Erde, aber auch vor unserer Haustür. Und ich habe mich zu dem Zeitpunkt immer wieder gefragt, so warum klärt denn niemand auf, wie wir mit dieser Situation umgehen können, sodass es uns nicht schadet, zumindest auf der mentalen Ebene nicht schadet, aber natürlich auch auf allen anderen Ebenen. Dieses ganze Quarantäne und wir dürfen keinen Kontakt mehr zueinander haben und wir dürfen unsere Großeltern nicht besuchen und Kinder dürfen nicht mehr dies und das und so, das hat ja wirklich ganz großen Schaden im Endeffekt angerichtet. Unabhängig davon, ob das auf einer anderen Ebene vielleicht zeitweise okay war, was ich ehrlich gesagt auch kritisch betrachte, weil der Schaden, der dadurch entstanden ist, ist meiner Ansicht nach viel, viel größer. Und ich möchte hier nichts abmildern oder so. Es ist auch durch dieses Virus definitiv, ne? Also bitte nicht falsch verstehen. Aber auch dieses Thema betrachte ich eben auch ganz. Mir ist es wichtig, Dinge, egal was das ist, ob das Erkrankungen sind oder ob das gesellschaftliche Themen sind, aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Und wenn man sich damit dann wirklich eingehend beschäftigt und was mir auch für dieses Buch wichtig war, dann wird man feststellen, dass ganz viel Schaden angerichtet wurde. Und ich wollte eben Menschen dazu inspirieren, anders mit diesen Informationen umzugehen, die jeden Tag auf uns eingeprasselt sind. Also das war so die Grundidee, wie dieses Buch über Ängste entstanden ist. Jetzt sind wir ja zum Glück nicht mehr in dieser Situation, in der wir vor 3 Jahren waren. Aber ich habe danach immer noch festgestellt und stelle das immer noch fest, wie sehr dieses Thema Angst Menschen durch den Alltag begleitet. Und durch meine Gespräche stelle ich eben immer wieder fest, dass wirklich viele Menschen unter Ängsten leiden, auch wenn das diffuse Ängste sind, die gar nicht so ausgeprägt sind, auch wenn der Ursprung oder der Grund gar nicht so klar ist. Ich habe festgestellt, die Ängste halten wirklich ganz viele Menschen davon ab, dass sie ein erfülltes und glückliches Leben führen. Auch wenn sich das jetzt so ein bisschen schmalzig anhört, aber
man kann es nicht oft genug sagen, ja.
So habe ich das wahrgenommen, nehme ich das wahr, und das war dann so die Motivation. Es darf ein ganzheitlicher Ratgeber über das Thema Angst und über das Thema Selbstverwirklichung sein. Und ähnlich wie bei meinem ersten Buchprojekt habe ich dieses Thema wirklich aus ganzheitlicher Perspektive betrachtet und meine Erkenntnisse zusammengefasst. Denn ich bin kein Freund davon, hier hast du ein Wundermittel, mach das so und so und dann hast du plötzlich keine Ängste und bist der glücklichste Mensch auf der Welt, sondern auch bei diesem Thema geht es mir darum zu erkennen, wie sind meine Ängste entstanden? Was kann ich tun, um nicht mehr darunter zu leiden? Und mir ist wichtig, so ein Verständnis dafür zu vermitteln. Was geht denn innerlich vor? Auch wenn das Ängste vor bestimmten Situationen sind. Vielleicht ist es sogar, viele Menschen wollen erfolgreich werden. Vielleicht haben die Angst innerlich davor, erfolgreich zu sein, weil sie gar nicht wissen, wie sie damit umgehen würden. Also egal, was für Ängste das sind, egal, was für Dinge sind, die einen innerlich davon abhalten, sich zu verwirklichen. Glaubenssätze, Selbstüberzeugung, Thema Selbstwert ist nimmt einen großen Bereich ein. Also ganz viele verschiedene Faktoren halten Menschen davon ab, um wirklich ihr wahres Potenzial zu entfalten. Und deswegen heißt das Buch Tschüss Angst, Hallo Leben, Leitfaden zu deinem wahren Potenzial. Also der Titel ist wirklich ganz, ganz bewusst von mir ausgewählt und bringt den Inhalt des Buches auf den Punkt.
Sehr schön. Ich packe natürlich den Link in die Shownotes. Es erscheint im Januar und kann aber bereits vorbestellt werden. Und ich denke, auch wenn die Idee zu Corona-Zeiten entstanden ist, heutzutage kriegen wir andere schreckliche Nachrichten. Mhm. Also die Situation hat sich zwar verändert, aber ist für viele Menschen in Sachen Angst sicherlich nicht leichter geworden. Und neben diesen großen Ängsten davor, wie es hier auf dieser verrückten Welt weitergeht, gibt's ja auch wirklich unfassbar viel diese Alltagsängste. Mhm. Ich habe immer den Eindruck, gerade hier in Deutschland, wo wir eigentlich ja im Vergleich zu anderen Ländern so sicher leben, ich habe manchmal das Gefühl, das macht uns fast noch ängstlicher. Also ich habe oft das Gefühl, meine Freunde in Indien machen sich über so viele Dinge überhaupt keine Sorgen, über die wir uns ganz viel Sorgen machen, weil die einfach nicht so gepampert sind oder so. Also ich finde es faszinierend zu beobachten, dass man unter sicheren Bedingungen oft anscheinend eher mehr Ängste entstehen, gefühlt.
Ja. Ja,
da kann die Menschheit sicherlich Unterstützung gebrauchen. Also wie schön, dass du dieses Buch geschrieben hast. Jetzt haben wir schon gehört von deinen vielen unterschiedlichen Qualifikationen und davon, dass du Yoga unterrichtest, aber auch psychotherapeutisch arbeitest. Wie passen dann Yoga und Psychotherapie zusammen?
Wie die Faust aufs Auge, würde ich sagen. das ist wirklich für mich, ich sagte ja zu Beginn schon, Yoga ist für mich Therapie. Und das ist aus dem Grund so ein Thema für sich, weil diese yoga-therapeutischen Ausbildung, die ich gemacht habe, witzigerweise, das ist jetzt vielleicht nur so eine Info am Rande, aber ich finde das einfach so lustig. Alle Yoga-Lehrer, bei denen ich diese Ausbildung gemacht habe, haben die Ausbildung damit begonnen zu sagen, Yoga kann nicht medizinisch sein oder ist nicht therapeutisch. Mhm. Das ist ja erstmal so ein Widerspruch. Wir sind hier in einer Yogatherapie-Ausbildung. Wieso sagst du das? Aber ich habe wirklich relativ schnell erkannt und nachvollziehen können, warum die das sagen. Das Prinzip ist ja, dass das Yoga an sich uns zu uns selbst führt und uns mit uns verbindet. Das könnte man jetzt einfach so stehen lassen. Also Yoga an sich ist vollkommene Selbsterkenntnis und auch das könnte man jetzt einfach so stehen lassen.
Mhm.
Ne? Also ist vielleicht ein bisschen schwer in Worte zu fassen, aber ich habe verstanden, warum die das gesagt haben. Yoga an sich ist vollkommene, Selbstverwirklichung, Gesundheit oder in Balance sein, verbunden sein. Also das ist dein Urzustand.
Mhm.
Und deswegen sagen die eben, Yoga kann nicht therapeutisch sein. Ich hoffe, man kann das einigermaßen verstehen. Ich versuche mich echt kurz zu fassen, deswegen finde ich manchmal nicht die passenden Worte.
Alles gut, ich höre dir sehr gerne zu.
Und ich habe eben im Laufe meiner Yoga-Laufbahn, dadurch, dass ich nicht nur körperliche Beschwerden, sondern vor allem auch psychische Beschwerden hatte, beides so gleichermaßen, habe ich gemerkt, wie sehr Yoga mich auf allen Ebenen heilt. Das ist schon für mich eine Selbsttherapie gewesen.
Mhm.
Und gleichzeitig, ich bin aber auch zur Psychotherapie gegangen, viele Jahre.
Mhm.
Und habe eben festgestellt, wie sehr Yoga mich auf allen Ebenen verändert. Und allein das Prinzip der Körperwahrnehmung und der Selbstwahrnehmung hat so viel heilende Effekte. Und dann kommt noch Meditation dazu, Achtsamkeit kommt dazu. Dass, wenn man sich darauf einlässt, wird man feststellen, dass das wirklich das ganze Leben verändern kann. Und auch wenn man, wie ich schon vorhin gesagt habe, gar nicht in der Lage ist, und dieses Bild muss wirklich meiner Ansicht nach sich verändern in der Öffentlichkeit, dass man jung, gesund, schlank und gelenkig sein muss, auch wenn man sich kaum bewegen kann. Ich arbeite eben auch mit solchen Menschen, die sich komplett verändern. Das heißt nicht, dass sie von heute auf morgen plötzlich Handstand auf einem Finger machen oder so, sondern die entwickeln sich in ihrem eigenen Bereich.
Mhm.
Na, und es kann sein, dass sie körperlich sich auch verändern, dass sie plötzlich Dinge machen können in ihrem eigenen Rahmen, die sie vorher nicht machen konnten. Aber darum geht es im Prinzip gar nicht. Da, wo du stehst, hast du die Möglichkeit, das Beste aus deiner Situation zu machen, dich mit dir selbst zu verbinden, deine Ansichten vielleicht zu verändern, dem Leben gegenüber. Und wenn du dich mit dir selbst verbindest und wirst du feststellen, dass deine Lebensansichten sich auch verändern. Also Dinge, die dich vielleicht gestört haben, getriggert haben oder so, plötzlich beginnst du Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Nicht mehr so engstirnig vielleicht, sondern plötzlich wird dir das große Ganze klarer und du fühlst dich dann automatisch nicht mehr so als Opfer der Umstände oder so, sondern du erkennst vielleicht auch, warum Dinge passiert sind, die passiert sind. Und vielleicht siehst du dann plötzlich auch positive Aspekte in Sachen, die passiert sind. Und vielleicht beginnst du sogar irgendwann Mitgefühl für diese Menschen zu empfinden oder so, ne? Für die du vielleicht was anderes vorher empfunden hast, wie Wut, Groll, Hass oder wie auch immer. Und auch in Bezug auf Ängste hat das eben ganz viele positive Effekte. Deswegen gibt es ganz viele, wirklich viele geführte Meditationen in diesem Buch, wo man einfach nur einen QR-Code einscannt und dann erscheinen die Audiodateien und eben auch ganz viele Yoga-Übungen. Und wie du ja weißt, spielt die Intention eine ganz große Rolle, wenn man Yoga praktiziert. Und die Asanas, die ich in diesem Buch vorstelle, die haben halt die Intention, in die eigene Kraft zu kommen, damit man wirklich mehr Selbstsicherheit zum Beispiel entwickelt, mehr Selbstvertrauen, Selbstwahrnehmung entwickelt. Also alle Qualitäten, die dafür sorgen, dass du zentrierter bist, dass du stabiler stehst in deinem Leben, dass du mehr Vertrauen hast in dein Leben. Das war quasi die Intention für die Asanas, die ich aufgenommen habe als Video für dieses Buch. Und deswegen werden diese Asanas eben von gewissen Leitsätzen begleitet. Also einerseits leite ich die Körperhaltung an und dann kommen diese Leitsätze, die eben diese Qualitäten nochmal verkörperlichen, sage ich mal. Also man integriert diese Leitsätze in den Körper. So.
Das klingt sehr vielversprechend.
Und das ist eben so ein Beispiel, wie Yoga psychotherapeutisch wirken kann.
Ja, also ich kann nur auch aus eigener Erfahrung sagen, ich habe ja auch schon meine Therapie in Anspruch genommen und alle Zuhörer wissen, dass ich Yoga mache und dass ich das halt sehr, sehr gut ergänzen kann und dass ich manchmal sogar so weit gehen könnte, kommt natürlich auf die individuelle Erfahrung und das Krankheitsbild sicher an, dass Yoga vielleicht sogar die ein oder andere Therapie ersetzen oder verkürzen kann. Und auch im Bekanntenkreis, ich kenne manchmal Menschen, die haben dann 3 Jahre Psychoanalyse gemacht und kommen raus und können sich auf einer intellektuellen Ebene komplett erklären und sagen, ja, da ist das passiert und deswegen ist das. Aber sie haben es noch überhaupt nicht gespürt, also sie haben es gar nicht integriert. Und dann denke ich immer, aber irgendwie häufig hilft halt schon diese Körperarbeit und das Rauskommen aus dem Kopf und rein in den Körper, sodass die Dinge sich halt dann manchmal wie von alleine auch lösen können. Ne?
Ja, genau. Also allein die Wahrnehmung des Körpers, habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist schon wirklich essentiell. Ne? Gerade dadurch tendiert man eben nicht zu fliehen und zu dissoziieren, also den Körper quasi als getrennt wahrzunehmen, dass man sich so abkapselt. Und Meditation war früher für mich eine Art Flucht und Dissoziation. Aber genau das Gegenteil, also das Wahrnehmen des Körpers, das Zurückfinden in deinen Körper auf der spirituellen Ebene, ich sag mal jetzt so, einige Völker würden das als Seelenabspaltung vielleicht benennen, ne, wenn man das jetzt mal spirituell betrachtet. Man hat bestimmte Erlebnisse, wo sich die Seele, um zu überleben, abspaltet. Also wo Teile sich abspalten, damit man eben überlebt, ja, damit man diesen mentalen oder körperlichen Schmerz in diesem Moment nicht wahrnimmt. Also der Körper hat ja wirklich so ganz intelligente Mechanismen, um uns zu schützen. Und allein das Zurückfinden, nehmen wir mal an, man hatte solche Erlebnisse, also traumatische Erlebnisse, und allein dieses Zurückfinden in den Körper und zu Beginn wieder diese spirituell ausgedrückt abgespaltenen Anteile wieder zu integrieren, das sorgt eben für Ganzheit, das sorgt für Yoga im Endeffekt, ne, dass man in diesen yogischen Zustand wieder zurückfindet, also in seine Ganzheit quasi.
Und das ist ja sogar für Menschen, die jetzt nicht so spirituell sind, dass man so dissoziiert, ist ja auch was, wo Wissenschaftler dir oder Psychologen genauso auch Recht geben würden. Super spannend. Also man kann mit dir über so viele spannende Themen sprechen. Und jetzt hatte ich gerade eine spontane Idee, weil ich das Gefühl habe, das Thema jetzt anzuschneiden führt zu weit. Ich lade dich hiermit für eine extra Podcast-Folge ein zu einem Thema, was ich nämlich gerne noch mit dir besprechen wollte, wenn du Lust dazu hast. Ein Thema, das uns beide nämlich bewegt. Konkurrenz unter Yoga-Lehrenden. Hättest du da Lust, noch mal eine extra Folge mit mir zu machen?
Nur eine? Nein, Spaß. Können wir gerne machen, ja.
Sehr gut. Dann haben wir schon mal eine weitere Verabredung, weil ich glaube, dazu könnten wir auch noch mal ein bisschen plaudern. Aber für heute würde ich langsam zum Abschluss kommen. Aber erzähl doch noch mal, was man jetzt genau bei dir alles bekommt. Wie sind so deine Angebote?
Also im Prinzip, ich gebe ja Yoga-Klassen in unterschiedlichen Studios hier in Hamburg. Also wenn ihr wissen möchtet, wann, in welchem Studio, dann findet ihr mich unter fröhlich.leben bei Instagram oder einfach fröhlich-leben.de auf meiner Website, dann könnt ihr mich kontaktieren. Und ansonsten kann man eben online, egal wo du lebst, Coachings buchen, Online-Coachings. Ja? Solltest du in Hamburg leben, dann kann man auch hier direkt in einem Praxisraum sich verabreden, aber ansonsten kann man auch alles online buchen. Und natürlich auch Personal Yoga, das heißt 1:1 Yoga, wo ich dann wirklich auf unterschiedlichste Beschwerden eingehen kann. Ne, das mache ich auch. Und das ist zwar nicht so im Vordergrund, aber Massagen begleiten mich so lange und das ist eben auch ein Teil meines Werkzeugkastens. Also es kann vorkommen, dass wenn Menschen eine Personal-Yoga-Stunde bei mir buchen, dass ich meine Massageliege da habe und erstmal wirklich so abchecke, in was für einem Zustand sich der Körper überhaupt befindet. Und das mache ich dann eben mit meinen Händen.
Oh, na da, liebe Hamburger und Hamburgerinnen, lasst es euch nicht entgehen, Personal Yoga und Massage. Habe ich tatsächlich auch lange Zeit hier angeboten, das beides zu kombinieren. Aber jetzt gerade keinen festen Raum dafür. Aber ich finde es nämlich auch wunderschön, beides kombinieren zu können.
Ja.
Und bei den Online-Coachings kann man sich sowohl mit chronischen Erkrankungen, auch bei Ängsten, also mit etlichen Sorgen und Nöten kann man sich bei dir melden.
Genau. Ganz gleich, worunter man leidet, ob es Depressionen, Ängste, Schmerzen, Partnerprobleme oder halt auch persönlichere Themen sind, da bin ich offen.
Schön. Und wir können ja auch noch verraten, eins der Studios, wo du unterrichtest, ist der Mattenplatz von dem Erik, der ja auch hier schon mal zu Gast war. Und das war noch bevor er das Studio eröffnet hat. Aber da haben wir uns ja auch kennengelernt bei der Eröffnungsfeier von Erik im Mattenplatz.
Genau. Ja, im Mattenplatz in Eilbek. Wir machen jetzt bald ein zweites Studio auf. Und ja, darauf freuen wir uns. Das darf ich ja jetzt aussprechen, das ist öffentlich. Und im Januar geht es los und das wird auch ein ganz, ganz tolles Studio. Und hoffentlich bist du natürlich wieder bei der Eröffnung dabei.
Ja, möchte ich auf jeden Fall, falls ich nicht in Indien sein sollte. Schauen wir mal. Dann bist du bereit für die Abschlussfragen?
Oh, Abschlussfragen?
Okay. Ja, eine kleine Abschlussrunde gibt es. Du kannst sie entweder ganz kurz beantworten oder auch ausführlicher, wenn du noch mehr dazu zu sagen hast. Heraufschauender oder herabschauender Hund?
Herabschauender Hund. Beides, aber spontan kam ja herabschauender Hund, weil irgendwie, ich finde, das tut so gut. Und gerade habe ich ja, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ein kurzes Video auf Instagram veröffentlicht erst gestern, wo ich die Sphinx, die Kobra und den heraufschauenden Hund zeige. Weil oft sehe ich in den Klassen, dass man das so ein bisschen kombiniert und verwechselt und irgendwie vermischt und so. Und deswegen kam ich schlüpfe dann ja immer so in zwei Rollen, ja. Dann ist halt einmal so dieser naive Valentin, der Sachen nicht versteht. Und dann kommt der und sagt, ja, Valentin, was erzählst du uns da eigentlich in den Klassen immer was von der Sphinx und Kobra und heraufschauender Hund und so, ne? Also ich schlüpfe in so eine Doppelrolle und dann sage ich, ja gut, dann erkläre ich dir das nochmal in Ruhe. Und dann bin ich nochmal auf diese drei Unterschiede und auf die drei Haltungen eingegangen, unter anderem eben auf den heraufschauenden Hund. Ich habe jetzt herabschauender Hund gesagt, weil ich finde, man sollte vorsichtig sein, wenn man den heraufschauenden Hund einnimmt. Man braucht dafür wirklich eine gute Selbst- und Körperwahrnehmung. Und viele Menschen haben Schmerzen im unteren Rücken. Und wenn die auf eine unbewusste Art und Weise in den heraufschauenden Hund gehen, verstärken sie diese Schmerzen. Und deswegen habe ich herabschauender Hund gesagt.
Ah, okay. Gar nicht aus eigener Vorliebe, sondern aus Achtsamkeit. Der Teilnehmer gegenüber, ja, kann ich nur bestätigen, viele haben halt auch einfach einen recht steifen Schulter-Nackenbereich und dann ist eben der heraufschauende Hund häufig einfach ein bisschen zu viel. Also ich werde mir selbst das Video nochmal angucken und kann es dann nur allen ans Herz legen, weil ich kenne auch diese Missverständnisse in Klassen, dass das häufig nicht so ganz klar ist. Ashtanga-Yoga oder Yin-Yoga?
Yin-Yoga. Yin-Yoga, also mit Yin-Yoga beginnen ja viele, aber auch mit Ashtanga, das kann man, glaube ich, jetzt gerade gar nicht so pauschal sagen. Aber ich bin schon einigen begegnet, die mit Yin-Yoga angefangen haben und dann überrascht waren, dass sie in anderen Yoga-Klassen so gar nicht mitkommen, weil sie nichts anderes kannten. Aber ich bin Freund davon, erst einmal mit sanfteren Yoga-Formen zu beginnen, um erst einmal überhaupt so ein paar Qualitäten zu entwickeln, sich mit dem Atem zu verbinden, mal runterzufahren, den Körper wahrzunehmen und dann wirklich unter dieser Bewusstheit oder mit dieser Bewusstheit in andere Asanas zu fließen, also so ein bisschen forderndere Yoga-Form auszuprobieren. Weil wenn man unbewusst mit Yoga-Form beginnt, die schneller sind oder so, wo man gar nicht so richtig mitkommt, dann entwickelt sich schwerer ein Körperbewusstsein. Und ich glaube, wenn man mit Yin-Yoga beginnt, ist jetzt auch nur so eine Vermutung und Einschätzung, dann hat man schon so ein Gefühl für den Körper, für den Atem und entwickelt seine Selbstwahrnehmung. Deswegen sage ich Yin-Yoga.
Schön. Tee oder Kaffee?
Jetzt im Moment trinke ich gerade Tee. Ich liebe aber auch Kaffee.
Also
Kaffee
beides.
Mit Hafermilch, ja, aber guten Kaffee und ich bin da anspruchsvoll. Und momentan kommt es gibt auch so Gewürzmischungen und es gibt so eine Porridge-Gewürzmischung. Da ist unter anderem Zimt, Muskat, Kardamom und so und das streue ich mir immer auf meinen Kaffee und das schmeckt göttlich.
Ja, siehst du, und ich trinke ja kein Koffein, aber ich habe einen Lupinenkaffee gefunden, der hat schon diese ganzen Gewürze drin. Das ist so lecker. Also da haben wir den gleichen Geschmack anscheinend.
Ja, aber ansonsten Tee, ich liebe Tee. Ich trinke täglich mehrere Tassen, vor allem abends. Und gestern erst habe ich zu meinem Bruder gesagt, der jetzt in die Türkei fliegt, bring mir bitte vom Markt wieder so eine Blütenmischung mit, weil die schmeckt so gut. Das sind so Bergkräuter und Blüten und also es ist unglaublich. Ich liebe
das
auch
Tee.
Gut.
Limo oder Long Drink?
Boah, Long Drink. Gin Tonic. Süße Sachen mag ich nicht so gerne. Also so süße Getränke, beim Gedanken kriege ich schon Zahnschmerzen. Auch da bin ich empfindlich. ja, Long Drink trinke ich zwar viel zu selten. Was heißt zu selten? Sehr selten. Sehr selten, aber ein guter Gin Tonic, ja, schmeckt richtig gut.
Disziplin oder easygoing?
Die Mitte.
Rückzug oder Gesellschaft?
Die Mitte. Tut mir leid, ist auch eine eintönige Antwort, aber ich finde beides wichtig.
Ohne Yoga wäre ich?
Boah. Ein unbewusster Mensch.
Wenn jeder Mensch auf der Welt Yoga machen würde?
Ich musste an deine Einladung denken zum zweiten Podcast. Da wollen wir ja über bestimmte Themen sprechen. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Egos der Menschen, die Yoga machen, relativ klein sind und beende deinen Satz mit, wäre die Welt friedlicher und harmonischer. Ich lasse das jetzt mal so stehen und damit so eine gewisse Erwartung und Spannung bleibt für unsere zweite Folge.
Ich weiß natürlich genau, worauf du anspielst und ich hoffe, der eine oder andere kann sich vielleicht auch schon seine Gedanken machen. Aber das ist doch ein guter Teaser für die nächste Folge.
Ja.
Sehr schön, Valentin. Das hat mich sehr gefreut, hier mit dir zu sprechen. Und vielen Dank für deine Offenheit und all die Inspiration. Fehlt dir noch was zum Abschluss, was du loswerden magst?
Hm. seid lieb.
Das ist doch ein schönes Abschiedswort.
Ja, danke. Vielen Dank auch. Das war mir eine große Freude. Ich finde es großartig, was du machst. Und ja, bist auch wirklich ein zauberhafter Mensch.
Ach, vielen danke herzlichen dir. Dank. Das kann ich nur zurückgeben. Danke. Dankeschön. Und tschüss.
Tschüss.
Ja, ihr Lieben, das war das Gespräch mit Valentin. Ich bin ganz gespannt zu erfahren, wie es euch gefallen hat, was ihr daraus für euch mitnehmen könnt. Ich fand es einmal mehr sehr, sehr inspirierend von ihm zu hören, was für einen unfassbar positiven Einfluss auf sein Leben Yoga genommen hat. Also das scheint ja seine Lebensqualität wirklich enorm gesteigert zu haben und sein Leben sehr verändert zu haben. Und genau das ist der Grund, warum ich diesen Podcast mache, warum ich Gäste einlade, dass sie ihre Geschichten erzählen können, in der Hoffnung, dass es euch inspiriert und dass es ganz viele Menschen erreicht und motiviert, sich auch auf diesen Weg zu begeben. Weil ich eben ja auch am eigenen Leib erfahren habe, wie stark Yoga einen auf dem eigenen Weg unterstützt. Und ich es immer wieder faszinierend finde, das auch von anderen bestätigt zu bekommen. Ja, schreibt uns gerne einen Kommentar unter dem entsprechenden Instagram-Post oder schreibt uns eine Nachricht. Ich hoffe, ihr folgt auch Valentin auf Instagram oder schaut euch die Website an und ja, folgt auch diesem Podcast, weil ihr habt ja gehört, es wird eine weitere Folge geben zu dem spannenden Thema Konkurrenz unter Yoga-Lehrenden. Es wird noch nicht die nächste Folge werden, aber eventuell schon die übernächste. Also bleibt dran und ich hoffe, dann hören wir uns wieder sozusagen. Alle Links zu Valentin findest du natürlich in der Podcast-Beschreibung und natürlich auch zu meinen Angeboten. Schau gerne vorbei. Es gibt noch einen Workshop bzw. Mini-Retreat dieses Jahr. Da gibt es noch die Warteliste und dann gibt es natürlich die beiden Retreats im nächsten Jahr. Ich freue mich sehr, wenn du dabei sein magst. Alles Liebe und Namaste.